So, bekanntlich ist das ja nach dem Mittagessen immer die schwierigste Zeit. Also wenn Sie jetzt einschlafen bei dem Vortrag, sind Sie am ehesten noch entschuldigt. Ich habe einen älteren Freund in Amerika, ein altbewährter Christ, der schickt mir von Zeit zu Zeit Gedichte, Zitate, die er irgendwo gefunden hat, manchmal auch eine kleine Geschichte. Und gelegentlich etwas mit sehr speziellem Humor. Und Sie werden hoffentlich gleich merken, warum ich Ihnen diese Geschichte hier erzähle. Es ist eigentlich so etwas wie eine moderne Fabel, wo sich Tiere verhalten wie Menschen. Kurze Frage, ist das mit dem Mikrofon, den Lautsprechern so, okay, ich kann nicht leiser sprechen, es tut mir leid. Notfalls müsste man an der Aussteuerung noch was ändern. Sie müssen mir notfalls noch mal Zeichen geben. Okay, ein Atheist an einem Frühlingstag wandert durch die herrlichen Wälder in Kanada. Er ist tief berührt von der Schönheit der Natur. Was für fantastische Bäume, was für ein herrlicher Fluss, wie schön sind die Tiere hier, sagt er. Und als er so am Fluss entlang geht, noch berauscht von der Natur, da hört er plötzlich hinter sich ein Rascheln, das aus den Büschen kommt. Er dreht sich um und er muss sehen, wie sich ein riesiger Grizzlybär ihm nähert. Voller Schrecken rennt der Atheist davon. Nach einigen Metern guckt er nochmal über die Schulter zurück. Der Bär kommt immer näher und da stolpert der Atheist über einen Ast und stürzt der Länge nach hin. Keine Chance. Der Bär steht vor ihm, hebt die rechte Pranke, um zuzuschlagen. Und voller Angst schreit der Atheist, oh mein Gott! Da ist es, als ob die Welt auf einmal stehen bleibt, einschließlich des Grizzlies. Und der Atheist hört eine Stimme rufen, du hast meine Existenz seit Jahren bestritten. Du hast anderen beigebracht, dass ich nur eine fixe Idee sei. Du hast sogar meine Schöpfung auf eine Ansammlung von Zufällen zurückgeführt. Bittest du jetzt mich um Hilfe? Soll ich dich etwa ab heute zu meinen Gläubigen zählen? Der Atheist richtet sich leicht auf und sagt, nun, ich gebe zu, es wäre vermessen und heuchlerisch wollte ich dich jetzt plötzlich bitten, dass du mich wie einen Christen behandelst. Könntest du nicht stattdessen den Bären dazu bringen, der immer noch mit erhobener Pranke dastand, dass er sich wie ein Christ verhält, im Sinne christlicher Ethik, im Sinne christlicher Ethik? Das wird geschehen, sagte die Stimme deutlich und klar. Da kam wieder Bewegung in die Szene. Der Bär nahm die erhobene rechte Pranke herunter, legte sie auf die linke Pranke, neigte den Kopf und sprach, Herr, ich danke dir für diese wundervolle Mahlzeit, die ich jetzt mit Freuden genieße. Was ist christliches Verhalten? Was bedeutet christliche Ethik? Nicht nur ein Atheist und ein kanadischer Grizzlybär waren darüber unterschiedlicher Meinung. Auch in unserem Umfeld ist das unklarer denn je. Und ein Punkt, an dem diese ethische Verirrung besonders deutlich zutage tritt und sich besonders schmerzlich auswirkt, ist das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Das ist nicht nur eine philosophische Frage, sondern das greift tief hinein in das Leben und Erleben jedes Menschen. Was bedeutet es? Mann zu sein, Frau zu sein, hat das etwas mit unserer Identität zu tun oder ist das nur gesellschaftlich anerzogen? In welchem Verhältnis sollen die Geschlechter miteinander leben? Wie sollen wir mit unserer Sexualität umgehen? Was ist Ehe? Was ist mit vorehelichem Geschlechtsverkehr? Wie ist das ethisch zu bewerten? Wie gehen wir mit Fragen von Scheidung und Wiederheirat um? Wie erziehen und prägen wir unsere Kinder? Welche Stellung beziehen wir zum Thema Homosexualität? Letzte Woche hatte ich Vorträge zu halten in Sachsen, in der Nähe von Zwickau. Dort breitet sich unter vielen Christen tiefes Entsetzen aus über die jüngsten Entscheidungen der Sächsischen Landeskirche. Dort wurde jetzt auch beschlossen, dass in seelsorgerlichen Einzelfällen die Kirchenleitung und der Kirchenvorstand beschließen können, dass homosexuelle Pfarrer im Pfarrhaus zusammenleben dürfen in einer Lebensgemeinschaft. Nur ein Beispiel unter vielen. Und was in weiten Teilen der Gesellschaft nur noch Achselzucken auslöst, wird von vielen Christen wie ein Erdrutsch empfunden. Erinnern wir uns. Noch vor 50 Jahren galten in unserem Land in Fragen der Sexual- und Familienethik weitgehend solche Maßstäbe, die von christlichen Vorgaben geprägt waren. Circa ein halbes Jahrhundert zurück. Das heißt nicht, dass sich die meisten Mitbürger persönlich daran hielten. Das heißt nicht, dass sie die biblischen Begründungen kannten. Aber das kollektive Bewusstsein empfand diese Werte und diese Maßstäbe als allgemein anerkannt. Und immerhin basierte darauf auch und basiert darauf ja auch das Grundgesetz für die Bundesrepublik, wo es in der Präambel immer noch heißt, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott, und damit ist der Gott der Bibel gemeint, vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk dieses Grundgesetz gegeben. Das war das allgemeine Bewusstsein. Noch vor 50 Jahren. Und dann kam die Kulturrevolution durch den Neomarxismus, durch die Frankfurter Schule, durch die sogenannten 68er. Und dabei wurden die biblisch geprägten Werte gezielt bekämpft und als Unterdrückungsinstrumente angeprangert. Maßgeblich für viele das Buch von Max Horkheimer, Autorität und Familie, 1936 schon, wo er die bürgerliche Familienstruktur als Produzentin von autoritären Charaktertypen geißelt. Und deshalb sollte das fremdbestimmte Kind dem Einfluss der Eltern weitgehend entzogen werden. Horkheimer hat dies später selbst etwas relativiert, aber sein Gedankengut wirkt weiter. Und in unseren Tagen fordern Politiker die Hoheit über den Kinderbetten. Die 68er hatten umso leichteres Spiel, als die Akzeptanz biblischer Grundsätze ja vorher in weiten Kreisen auch nur sehr oberflächlich gewesen war. Und dann eroberten sie Schritt für Schritt die Schalthebel der Macht, nahmen Einfluss auf die Gesetzgebung. Können Sie sich heute noch vorstellen, dass bis 1973 im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland Verbreitung von Pornografie verboten war? Da gab es den Paragraphen 184 und der lautete so, mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen wird belegt, wer unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen verkauft, verteilt, ankündigt oder anpreist. Erst 1973 wurde das abgeschafft. Oder es gab mal den Paragraphen 175 im Strafgesetzbuch, der praktizierte Homosexualität unter Strafe stellte. Und dann kamen die 68er. Und von da an standen sich dann die neomarxistische Ideologie auf der einen Seite und das christliche Bild vom Menschen auf der anderen Seite unversöhnlich gegenüber. Zwei Fronten, zwei Blöcke. Hier das emanzipatorische Menschenbild, dort die biblische Schöpfungsordnung. Ein echter Dogmenkonflikt. Und inzwischen sind wir in einer dritten Phase angekommen. Aus der Konfrontation ist eine weitreichende Annäherung geworden, wenn auch eine sehr einseitige Annäherung. Man kann sagen, dort, wo die christlichen Positionen vom Bacillus der Postmoderne vergiftet wurden, da sind in das biblische Menschenbild zunehmend emanzipatorische Züge hineingezeichnet worden. Und inzwischen droht aus diesem christlichen Menschenbild eine postmoderne Fratze zu werden, in der man die feinen Linien der biblischen Ethik kaum mehr erahnen kann. Also, aus dem im weitesten Sinne des Wortes christlich begründeten Grundgesetz wurde eine kulturrevolutionäre Konfrontation, bis sich ein postmodern ausgehöhltes Christentum der neomarxistischen Ethik immer kampfloser anbiederte, oftmals ohne es selbst zu merken. Und das Tempo dieses Umwandlungsprozesses, speziell in unserem Land, und das darf man nicht übersehen, wurde noch angeheizt durch die Folgen der deutschen Wiedervereinigung. Auf der einen Seite die westliche Gesellschaft, harmlos, konsumorientiert, dekadent. Und auf der anderen Seite, ja, da war nicht nur der Freiheitswille der DDR-Dissidenten, das sicherlich auch, aber auf der anderen Seite wurden mit der deutschen Einheit eben auch gesellschaftliche Strukturen importiert, die 40 Jahre lang vom kommunistischen Menschenbild geprägt waren. Die Hand des Staates greift schon nach der Wiege. Kleinstkinder gehören in Krippen, Dass Mütter berufstätig sind, ist selbstverständlich und freizügige Abtreibungsregelungen gelten als Menschenrecht. Das waren schon wirkmächtige Faktoren. Der Einfluss des alten DDR-Systems. Wir haben eine Kanzlerin, die genau in diesem System aufgewachsen ist und sich damit arrangiert hatte. Der postmoderne Relativismus, der alte Gewissheiten schmelzen lässt wie Erdbeereis in der Sonne. Und schließlich die 68er, deren Marsch durch die Institutionen längst in den Spitzen einer Regierung angekommen ist, die dem Namen nach immer noch als bürgerlich gilt. Und darum gehört nicht viel Scharfblick dazu, wenn wir heute Nachmittag als erste These formulieren, also ich habe zwei Thesen heute, nur zwei, eine negative und eine positive. Das Negative zuerst, erste These, wie gesagt, es gehört nicht sehr viel Scharfblick dazu, diese These zu formulieren, die Krise spitzt sich zu, die Geschlechterkrise spitzt sich zu. Und das Symbol dieser Zuspitzung ist eine Kampagne, die vom Bundesfamilienministerium maßgeblich geplant und finanziert wird, die noch zur Amtszeit von Frau von der Leyen, die aus der Nähe von Hannover kommt, auf den Weg gebracht wurde. Diese Kampagne soll alle wichtigen Institutionen des Landes durchdringen und prägen, Schule, Betriebe, Vereine. Und sie soll von oben nach unten durchgedrückt werden, so im Sinne dieser sogenannten Top-Down-Strategie, mit einem geradezu totalitären Anspruch. Ich sprach vorgestern mit einem Polizisten, der in Hessen arbeitet, und der sagte, ja, ja, bei uns ist jetzt auch im Polizeiamt eine Lenkungsgruppe eingesetzt worden, die entsprechende Strukturen bei uns implementieren soll. Das kommt überall. Und im Namen dieser Kampagne, die vom Bundesfamilienministerium maßgeblich unterstützt wird, ist Ihnen allen bekannt, Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming will Männer und Frauen bis tief in ihr Selbstverständnis hinein verändern. Gender Mainstreaming will Jungs und Mädchen schon ab dem Kindergarten eintrichtern, dass der biologische Unterschied zwischen Mädchen und Jungs eigentlich gar nichts zu bedeuten hat. Gender Mainstreaming will die Architektur unseres Zusammenlebens bis in die Wurzeln hinein verändern, will die Unterschiede, zunächst zwischen Mann und Frau, die Differenzierungen, auf denen das gesamte geschöpfliche Leben aufgebaut ist, aushebeln und möglichst beseitigen. Gender Mainstreaming ist ein Frontalangriff auf das biblische Menschenbild. Das Bundesfamilienministerium gibt uns freimütig folgende Definition. Da heißt es, Gender bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechtsrollen von Frauen und Männern. Und diese Rollen sind, anders als das biologische Geschlecht, erlernt und damit auch veränderbar. Und Mainstreaming bedeutet, dass eine bestimmte inhaltliche Vorgabe nun zu einem wichtigen Bestandteil bei allen Vorhaben gemacht wird. Das muss alles durchdringen. Anders gesagt, der biologische Unterschied zwischen Männern und Frauen ist nebensächlich. Alles andere, was Männer und Frauen sonst noch unterscheidet, ist lediglich gesellschaftlich und kulturell anerzogen, also durch die Umwelt geprägt. Es ist erlernt und kann deshalb auch wieder verändert werden. Nur fragt man gleich, in welche Richtung soll es verändert werden? Und wer bestimmt das? Wer legt die Maßstäbe fest? Wer hat die Macht dazu? Frauen aus dem Haus, Kinder in die Krippen? Homosexuelle Paare als Adoptiveltern, wer legt das fest? Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass die aktuelle Familienministerin Christina Schröder sich von den radikalen Tönen ihrer Vorgängerin etwas abzusetzen versucht. Die Frage ist aber, wie weit sie sich durchsetzen kann. Und vor allem die Strukturen sind ja längst gelegt. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz hat das schon vor 5 Jahren sehr scharfsinnig formuliert. Im politischen Feuilleton des Deutschlandradios hat er gesagt, Zitat, die Familienpolitik der Bundesregierung hat 2 Ziele. Die Verstaatlichung der Kinder und die Umerziehung der Männer. Was das für die Seelen der Kinder bedeutet, wird man wohl erst in Jahrzehnten beurteilen können. Zitat Ende. Gender Mainstreaming ist also nicht nur ein neuer Name für eine alte Sache, sondern Gender Mainstreaming will viel, viel mehr. Nicht nur mehr Rechte für Frauen, wie der alte Feminismus, nicht nur ein anderes Frauenbild, nein, sondern mittelfristig die Aufhebung des Unterschiedes überhaupt. Und das als Umerziehung von oben nach unten durchgedrückt. Das Gegenüber von Mann und Frau soll dekonstruiert werden, abgeschafft werden. Und zugleich eröffnet man damit ein weites Feld von Sexualität, auf dem alle denkbaren Spielarten in gleicher Weise akzeptiert und gefördert werden. Heterosexualität, Homosexualität, Transgender, also dass einer sich jenseits der Unterscheidung von Mann und Frau sieht. Die Publizistin Gabriele Kubi hat dazu geschrieben, Zitat: Es geht um die Schaffung des neuen Menschen für die schöne neue Welt. Der geschlechtsvariable, bindungslose Mensch, den kaum mehr etwas anderes interessiert als seine eigene Triebbefriedigung. Mit solchen Leuten kann der Staat, der immer eine Tendenz zur Diktatur hat, letztlich alles machen. Im politisch korrekten Kindergarten werden die Kleinen bald nicht mehr erzählen, mein Papa hat mich gebracht und meine Mama wird mich abholen, sondern da wird dann geschlechtsneutral formuliert, mein Älter, wohlgemerkt in der Einzahl. Also nicht meine Eltern, die da Arm in Arm ankommen, sondern mein Älter hat mich heute gebracht und mein anderer Älter wird mich wieder abholen. Vielleicht sagt man noch Älter 1 und Älter 2, ich weiß es nicht. Die Gleichmacherei schreitet Schritt für Schritt voran. In der Igalia-Vorschule in Stockholm ist es schon verboten, dass die Kinder sie und er im Sinne von Personalpronomen gebrauchen. Heranwachsende sollen ja ihre sexuelle Identität selbst bestimmen dürfen. Und so geht Schritt für Schritt die Gleichmacherei voran. Auch in Deutschland wird immer wieder über neue Gesetze nachgedacht. Und in diesen Kontext gehört auch das Bemühen um die Frauenquoten, etwa in den Vorständen der DAX-Unternehmen oder bei der Besetzung journalistischer Führungspositionen. Aber wichtiger als einzelne Schritte ist das Ziel, dem sie alle dienen. Es geht um eine Veränderung unseres Denkens. Es geht um eine Veränderung unseres Bewusstseins. Die Schriftstellerin Sophie Dannenberg hat das unnachahmlich beschrieben. Sie hat gesagt, der Feminismus frisst seine Schwestern. Anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die Andersartigkeit des Mannes zu freuen, hat der Feminismus einen Dreischritt vollzogen. Das Gleiche dürfen, das Gleiche wollen und schließlich nur noch das Gleiche sein. Diesen Prozess hat man Gender Mainstreaming genannt. Im Gender Mainstreaming wird der eine des anderen banales Spiegelbild statt dessen Gegenstück und Vollendung. Was wir im Gender Mainstreaming erleben, so Dannenberg weiter, ist die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Gender Mainstreaming beerdigt die Hoffnung. Es ist nicht nur ein Mainstream, der alles gleich macht, sondern ein Mahlstrom, in dem die Idee der Liebe zerrieben wird. Zitat Ende. Deutlicher und zugleich lyrischer kann man es kaum ausdrücken. Und vor diesem Hintergrund ist es auch logisch, dass quer durch fast alle Parteien hindurch das sogenannte Betreuungsgeld für Familien bekämpft wird. Vielleicht haben Sie sich manchmal gewundert, warum Parlamentarier, die sonst fast alles abnicken, die gravierendsten Veränderungsgesetze scheinbar wenig geprüft durchgehen lassen, plötzlich ihr Gewissen und ihr Rebellenherz beim Kampf gegen das Betreuungsgeld entdecken. Wie kann das sein? 150 Euro pro Monat ab 2013 als Unterstützung für jene Familien, die ihre Kinder unter 3 Jahren zu Hause betreuen wollen und dafür keinen Krippenplatz in Anspruch nehmen. Der Krippenplatz übrigens kostet den Staat ca. 1.000 Euro pro Monat. Das wurde seinerzeit das Betreuungsgeld im Koalitionsvertrag fest beschlossen. Und wir fragen uns, warum dieser massive Widerstand von ansonsten wenig widerstandswilligen Parlamentariern? Warum das ganze begleitende Geheul der Wölfe? Warum wird das Betreuungsgeld als Herdprämie diffamiert? Und warum hat jemand aus dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Träger, sich sogar erdreistet, das geplante Betreuungsgeld als Verdummungsprämie zu titulieren? Damit wird unterstellt, dass Mütter, die ihre Kinder zu Hause allein erziehen, ihre Kinder verdummen. In was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Weil das Betreuungsgeld als Symbol dafür steht, dass es auch förderungswürdig ist, wenn Familien die Erziehung ihrer Kinder in traditionellen Strukturen durchführen. Darum wird es bekämpft. Das Betreuungsgeld als Symbol dafür, dass es gut ist, wenn die Mütter, die es ja meistens sind, dafür zu Hause bleiben. Und wenn letztlich die Eltern die Erziehung in den eigenen Händen behalten und nicht an den Staat abgeben. Ein anderes solches Symbol ist übrigens das Ehegattensplitting. Das wurde ja auch schon zur Diskussion gestellt von einigen. Halten wir das bitte fest. Wir haben immer noch ein Grundgesetz. Und in diesem Grundgesetz gibt es immer noch den Artikel 6. Und dieser Artikel 6 im Grundgesetz schreibt fest, das Recht der Eltern darauf, ihre Kinder selbst zu erziehen und selbst darüber zu entscheiden, wann und ob sie dafür Hilfe beanspruchen und wann nicht. Und dieses Verständnis von Artikel 6 hat das Bundesverfassungsgericht 1998 nochmal ausdrücklich bekräftigt. Und deswegen steht es mit dem Grundgesetz in Konflikt, wenn Hannelore Kraft, die letzten Sonntag zur Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen gewählt wurde, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kürzlich Folgendes forderte. Frau Kraft sagte, wenn die Bildung in der Kita, also in der Kindertagesstätte beginnt, Zitat, dann müssen wir auch sicherstellen, dass alle Kinder da sind. Zitat Ende. Wie will Frau Kraft das sicherstellen? Nur im Streit gegen Artikel 6 des Grundgesetzes. Und verstehen Sie bitte, diese Diskussion über das Betreuungsgeld ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Und deshalb sprach der Deutschlandfunk zu Recht von einem Kulturkampf, der hier entbrannt sei. Und der Spiegel in seiner jüngsten Ausgabe redet vom Glaubenskrieg um das Betreuungsgeld und veröffentlicht immerhin ein interessantes Streitgespräch zwischen der CDU-Abgeordneten Nadine Schön, die sich gegen das Betreuungsgeld ausspricht, und dem CSU-Abgeordneten Norbert Geis, der es ausdrücklich befürwortet und sich in diesem Streitgespräch auch sehr kritisch mit den 68ern auseinandersetzt. Und ausgerechnet von Geis wird dann die Überschrift zu diesem Streitgespräch als Zitat gebracht. Er hat gesagt, Frauen sollten Frauen bleiben. Schön, sowas auch mal im Spiegel zu lesen. Aber wir sehen, wie tief diese Geschlechterkrise greift. Welches Verständnis von Familie soll dann gelten? Auch die CDU hat ja schon vor mehreren Jahren ihr Familienbild völlig neu definiert. Familie sei dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für Eltern dauerhaft Verantwortung tragen. Da ist nicht mehr von Vater und Mutter die Rede. Und damit hat auch die Union sich die Tür offen gelassen, irgendwann mal homosexuellen Paaren das Adoptionsrecht zuzugestehen. Und schauen Sie, angesichts dieser Entwicklung ist es fatal. Es ist fatal, wenn offizielle kirchliche Institutionen dem Zeitgeist hinterher schwimmen, statt ihm zu widerstehen. Das findet sich nicht nur in landeskirchlichen Organisationen. Bei uns in Hannover hat der Geschäftsführer des Baptistischen Diakoniewerks sich neulich nachhaltig gegen das Betreuungsgeld ausgesprochen. Im Namen dieser baptistischen Institution. Die Landeskirchen haben in der Regel noch etwas drastischere Beispiele zu bieten. Da ist in Hessen-Nassau eine lesbische Pfarrerin. Sie leitet das Frauenzentrum der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Ministerium für Emanzipation. Und diese lesbische Pfarrerin, die wohlgemerkt die Leiterin des evangelischen Frauenzentrums ist, bekommt in 4 Monaten ein Kind. Man fragt sich, wo bekommt die das Kind her? Gezeugt durch künstliche Befruchtung. Das ist die Situation. Das sind die Leitfiguren. Und wir sehen, wie sich die Geschlechterkrise dramatisch zuspitzt. Und liebe Geschwister, vor diesem Hintergrund ist es wenig nachvollziehbar, wenn der Allianzvorsitzende und zugleich Gnadauer Präses Michael Diener sich neulich in einem Leitartikel dagegen ausgesprochen hat, dass die Christen sich so ausführlich mit den Fragen der Familien- und Sexualethik auseinandersetzen. In einem Beitrag für IDEA hat Diener das kritisiert, Zitat, es sei einseitig, dass diejenigen, die die persönlichen Verhältnisse von Politikern anprangern, Das war wohl als Schützenhilfe für den Bundespräsidenten gemeint. Oder gegen liberale Gesetzgebung im Bereich der Homosexualität protestieren, dass die bisher kaum dadurch aufgefallen wären, dass sie sich auch für die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt oder gegen unmenschliche Bedingungen bei der Herstellung ihrer Textilien das Wort erhoben hätten, schreibt Diener. Und im gleichen Atemzug wirft er solchen konservativen Leuten eine Scheuklappenethik vor. Ich möchte Herrn Diener gern fragen. Wir haben übrigens beide damals Anfang der 80er Jahre in Krelingen unser Theologiestudium begonnen. Ich möchte ihn gern fragen, ob das ein Maulkorb für die eigenen Leute sein soll und was diesen Maulkorb denn motiviert. Und warum sollen wir als Evangelikale die 397. Stellungnahme zur Bewahrung der Schöpfung abgeben oder zur gerechteren Herstellung von Textilien veröffentlichen, nachdem der Evangelische Kirchentag und Greenpeace und Brot für die Welt und wer nicht alles sich schon dazu geäußert haben, während es doch nur eine kleine Minderheit ist, die sich in unserer Gesellschaft für das biblische Verständnis von Ehe, Familie, Erziehung und Sexualität einsetzt. Warum, Herr Diener? Wo wird unsere Stimme wohl nötiger gebraucht? Und wozu ist mehr Mut erforderlich und mehr Anpassungsverweigerung nötig? Charles Haddon Spurgeon hat zu Recht gesagt, wir müssen die Wahrheit dort verteidigen, wo sie gerade am meisten angegriffen wird. Und ich denke, in dieser Hinsicht liegen die Themen der Geschlechterkrise doch deutlich vor den Stichworten der Ökokrise. Und außerdem sollten wir uns als Christen die Themenschwerpunkte lieber vom Apostel Paulus vorgeben lassen, als von evangelikalen Funktionären. Und da sollten wir auch fröhlich weiter unseren Mund öffnen. Umso dankbarer können wir nun dafür sein, dass der hoffnungsvolle Ausblick unseres Themas alles andere ist als eine trotzige Durchhalteparole. Und damit komme ich zu meiner zweiten These. Erste These lautete, die Krise spitzt sich zu. Zweite These, die Schöpfungsordnung ist unbesiegbar. Das ist die zweite These, die Schöpfungsordnung ist unbesiegbar. Die Krise ist stark, aber deine Ordnungen sind stärker. Und Sie haben ja hoffentlich gemerkt, dass dieser ganze Malachitag vom Komparativ lebt. Weltkrise, aber der Herr ist immer noch größer. Glaubenskrise, aber dein Wort ist immer noch stärker. Geschlechterkrise, aber deine Ordnungen sind immer noch und werden ewig besser bleiben. Ist das nun Scheuklappenethik? Nein, das ist Glaubensgewissheit. Und es ist gut, gerade heute am Himmelfahrtstag. Himmelfahrt ist ja von den Spöttern immer wieder mit diesem Signum verulgt worden. Himmelfahrt, das heißt Christus IR, Christus im Ruhestand. Aber wir müssen es umformulieren. Christus IR heißt Christus in Rufweite. Er hört jetzt jedes Gebet. Und Christus IR heißt Christus im Regiment. Er herrscht, er regiert, das dürfen wir wissen. Und deswegen dürfen wir auch seine Zusage ganz wörtlich nehmen, dass er uns versprochen hat, sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Ihr müsst euch nicht sorgen. Ihr müsst nüchtern die Rahmendaten der Weltkrise zur Kenntnis nehmen. Ihr müsst nüchtern sehen und analysieren, was alles passiert. Aber ihr dürft trotzdem froh durch euren heutigen Tag gehen, weil ihr wisst, dass ich an eurer Seite bin, weil ihr wisst, dass ich regiere und weil ich heute einen Auftrag für euch habe und euch heute gebrauchen will zu meiner Ehre. Aber warum können wir dessen so sicher sein, dass die Schöpfungsordnung unbesiegbar ist? Nun, unser Herr hat sich schließlich selbst dafür verbürgt. Das ist ja das Großartige, dass unser Verständnis von Mannsein und Frausein, von Erziehung und Sexualität, von Gemeinschaft und Ehelosigkeit, dass auch unsere Einordnung von Homosexualität nicht einfach auf zeitbedingten Traditionen beruht, sondern auf der göttlichen Information, die uns der Schöpfer in seinem Wort offenbart hat. Wir haben es gehört, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Gerüst, das ist der feste Grund, vielmehr auf dem wir stehen. Und ihr Lieben, das ist letztlich der Grund, warum wir so offensiv formulieren dürfen und dabei zugleich doch persönlich ganz bescheiden bleiben können. Es ist ja nicht unser Verdienst, es ist nicht unsere These, sondern es ist seine Gnade und seine Wahrheit. Und nun ist es wichtig, dass wir diese Wahrheit gut nachbuchstabieren können, um sie auszuleben und weiterzugeben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an die Kernstellen der Bibel erinnern, in denen diese Ordnung Gottes dokumentiert wird. Und da denken wir natürlich zunächst an 1. Mose 1,27, wo Gottes Wort uns offenbart, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und dann ein Kapitel später, 1. Mose 2, Vers 18, die Zuordnung. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist die Grundlage. Adam wurde als Erster geschaffen und mit der Führungsverantwortung beauftragt, wie das ja Paulus dann in Epheser 5 auch noch weiter ausführen wird. Die Frau wird ihm als Gehilfin zur Seite gestellt, völlig gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und im Geborgenheitsraum einer solchen Ehe können dann auch Kinder, wenn der Herr sie schenkt, beschützt werden, gestärkt werden, geprägt werden, gefördert werden mit oder ohne Betreuungsgeld. Und schon von Anfang an war diese göttliche Zuordnung der Geschlechter gefährdet. Gefährdet durch die Sünde des Menschen. Bereits das 3. Kapitel der Bibel zeigt, was passiert, wenn Mann und Frau nicht im Einklang mit der göttlichen Ordnung leben. Eva reißt die Führung an sich. Die Schlange wendet sich an sie. Eva gibt den Ton an. Und Adam trottet dämlich ihrer Führung hinterher. Und damit ist die Verwirrung komplett von Anfang an. Mann und Frau machen jeweils das Gegenteil von dem, was Gott ihnen gesagt hatte. Und weil Gott heilig ist, kann das nicht konsequenzlos bleiben. Und bei Eva etwa zeigt sich, und das ist tragisch, das müssen Sie festhalten, bei Eva zeigt sich diese Konsequenz darin, dass das, was sie in ihrer Auflehnung wollte, nun zu ihrer steten Gefährdung wird und auch ihre Geborgenheit untergräbt und gefährdet. Wie heißt es am Ende von 1. Mose 3, Vers 16? Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll, und jetzt übersetzt man wörtlich am treffendsten so, dein Verlangen soll danach trachten, deinen Mann zu beherrschen. Das ist hier im hebräischen Text eigentlich gemeint. Hier geht es nicht einfach nur um die sexuelle Anziehungskraft, das ist ja in anderer Hinsicht genau andersherum genauso der Fall. Hier geht es, wenn man noch aus 1. Mose 4, Vers 7 zum Vergleich hinzuzieht, wo dasselbe Verb steht, es geht hier darum, dein Verlangen wird danach sein, deinen Mann zu beherrschen. Und seitdem ist das ein trauriges Spiel, das die Erben des Sündenfalles Jahrhundert für Jahrhundert fortschreiben. Verwischung der Unterschiede und Vermischung der Aufgaben. Und in dem Sinne sind die Parolen des Gender Mainstreaming auch nicht mehr so schrecklich neu. Sie sind etwas frecher formuliert, etwas radikaler zugespitzt, aber seinen Anfang hatte das längst im Sündenfall genommen. Und ihr Lieben, wenn wir unserem Herrn in unserer Zeit treu sein wollen, auch in der Weise, wie wir unser Gemeindeleben gestalten und auch in der Weise, wie wir unser Familienleben gestalten, dann müssen wir diesen Angriff auf die Schöpfungsordnung durchschauen und ihm widerstehen. Gott zieht Adam zur Verantwortung. Adam, wo bist du? Gott hält an seiner Schöpfungsordnung fest. Der Mann trägt die letzte geistliche Verantwortung. Er kann sich nicht fortschleichen. Gott hält an seiner Schöpfungsordnung fest, auch wenn Satan alles daran setzt, sie zu pervertieren. Und jede Generation und jede Familie steht neu vor der Entscheidung, will ich nach Gottes Originalordnung leben oder lasse ich mir andere Wertkonzepte schmackhaft machen? Schon im Alten Testament wird das geradezu beschworen, dass Gottes Ordnung gut und besser ist. Lesen Sie mal im Hinblick darauf etwa Psalm 119. Ich will deine Befehle nimmermehr vergessen, denn du erquickst mich damit. Ich habe gesehen, dass alles ein Ende hat, aber dein Gebot bleibt bestehen. Du machst mich weiser, als meine Feinde sind. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer, denn über deine Mahnungen sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Vers für Vers. Und dann schließlich in Vers 160 vom Psalm 119. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Gottes Ordnungen werden sich durchsetzen. Sie verlieren nichts von ihrer Gültigkeit und nichts von ihrer Kraft. Und das Neue Testament bestätigt die Schöpfungsordnung mindestens genauso eindrücklich, wie das Alte sie erstmal festschreibt. Ich denke an Bibelstellen wie Matthäus 19, wo Jesus den Schöpfungsbericht aufnimmt und ihn nochmal zuspitzt im Hinblick auf die Ehe. Epheser 5, 21 bis 33, 1. Timotheus 2, 8 bis 15 oder dieses köstliche Kapitel Titus 2. Und aus Titus 2 möchte ich jetzt im letzten Teil meines Vortrags zwei Verse herausnehmen, die diesmal die Frau in den Mittelpunkt stellen, im Hinblick darauf, dass Gottes Schöpfungsordnung sich durchsetzt und gültig bleibt. Deine Ordnungen sind besser. Ein sehr praktisches Beispiel dafür. Titus 2, Vers 4 und 5. Da wird den älteren Frauen in der Gemeinde ans Herz gelegt, dass sie die jungen Frauen gezielt lehren, coachen, unterstützen sollen. Und dann heißt es hier, sie sollen, Vers 4, die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Deine Ordnungen sind gut. Hier geht es um verheiratete Frauen oder solche, die sich darauf vorbereiten. Wir wissen, dass das in der Bibel nicht der einzige Weg zum erfüllten Frausein ist. Man kann auch als Single, man kann als Witwe in einem Stand sich gerufen sehen, den Gott segnet. Es gibt diese Wege der Erfüllung, aber hier wendet sich Paulus eben an die verheirateten Frauen oder die kurz davor stehen, es zu werden. Und schon damals galt, und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass die jungen Frauen besonders stark den Attacken des Zeitgeistes ausgesetzt waren, genauso wie heute. Kaum ein anderer biblischer Standard ist so stark unter Beschuss wie der biblische Standard für die Schwerpunktaufgaben von Frauen und ganz besonders von jungen Frauen. Und wir müssen wissen, die Wurzeln der feministischen Agenda liegen ja nicht im 20. Jahrhundert, sondern sie liegen, wir haben das gesehen, im Garten Eden, wo Eva die Initiative an sich reißt. Und auch zu Zeiten des Neuen Testaments gab es Feminismus. Da war der Feminismus ein Teil der gnostischen Philosophie, die sich damals nach und nach formierte. Wenn wir etwas mehr Zeit hätten, wäre jetzt viel dazu zu sagen. In der gnostischen Mythologie ist das höchste göttliche Wesen androgyn, also Mann, weiblich. Aber die weibliche Rolle ist übergeordnet. Und so wird auch durch dieses androgyne Modell die biblische Zuordnung der Rollen umgekehrt. Es gab auch damals Akzeptanz für Lesbianismus. Und übrigens, der moderne Gnostizismus ist dann im New Age-Denken wieder begegnet, das ebenfalls feministisch dominiert war. Und weil das so ist, gibt es bis heute diesen Einfluss, diesen starken Einfluss des feministischen Zeitgeistes auf die Gemeinden. Es wird behauptet, Gottes Anordnungen seien nur zeitbedingt und kulturabhängig. Es wird behauptet, die traditionellen Aufgaben der Frau in Familie, Gesellschaft und Gemeinde seien längst out of date, seien längst überholt und seien letztlich, Horkheimer lässt grüßen, unterdrückend. Und selbst in manchen evangelikalen Kreisen, und das macht die Sache besonders gewichtig, beobachten wir eine zunehmende Abwendung von der biblischen Bestimmung der Geschlechter. Und dazu passt, ich weiß nicht, wie reflektiert das erfolgt ist, aber immerhin wurde es schriftlich niedergelegt und über das offizielle Organ der Allianz verkündet. Dazu passt, dass der scheidende Allianzvorsitzende im November 2011 als eine wichtige Zukunftsaufgabe der Deutschen Evangelischen Allianz Folgendes benannt hat. Nicht die einzige, aber eine. Er hat gesagt, wir müssen weiblicher werden. Ja, die Strukturen der Allianz seien viel zu stark männlich und sachorientiert geprägt. Wir müssen mehr Frauen in die Leitungsgremien berufen. Wir müssen weiblicher werden, schreibt sich jetzt sogar die Allianz auf die Fahnen. Das Grollen des Zeitgeistes ist deutlich zu hören. Und wissen Sie, was ein auffälliges Symptom für die Neuorientierung insgesamt in diesem Denkbereich ist? Es ist die Entwicklung, dass auch in evangelikalen Gemeinschaften zunehmend Frauen als Pastorinnen und Gemeindeleiterinnen eingesetzt werden. Das ist kein Zufall. Die Zulassung der Frauenordination wirkt als Speerspitze des Feminismus in den evangelikalen Gemeinden. Auch wenn viele, die für Frauenordination sind, sich gar nicht bewusst als Unterstützer des Feminismus verstehen und sich dieser geistesgeschichtlichen Zusammenhänge oft nicht ausreichend bewusst sind. Aber es ist eine Tatsache. Das Durchsetzen der Frauenordination, nachdem die Geschichte der Kirche Jahrhunderte und Jahrtausende durch anders gelaufen ist, im 20. Jahrhundert, das Durchsetzen war das Ergebnis einer emanzipatorischen Dynamik. Und indem man dieses Produkt Frauenordination oder Frauenleitung übernahm, hat man, ob man das wollte oder nicht, die emanzipatorische Struktur mit eingekauft, die dahinter steckte. Begründet wird es jetzt damit, ja, man müsse gabenorientiert vorgehen und wenn Frauen gut leiten könnten und führen könnten, sollten sie es eben tun. Und dagegen würde das Neue Testament sagen, Begabung ist ein Punkt. Auch unbegabte Männer sollen nicht Leiter werden, das stimmt schon. Aber es ist nicht der einzige Punkt. Auch das Geschlecht spielt in diesem Fall eine Rolle. Und Paulus begründet das nicht mit seiner Zeit, dann hätte er zu ganz anderen Lösungen kommen müssen, sondern Paulus begründet das heilsgeschichtlich und mit der Schöpfungsordnung. Deine Ordnungen sind besser. Und darum, liebe Geschwister, sollen wir auch spannende Bibelstellen wie Titus 2 nicht schamhaft verstecken. Wir wollen ja keine Scheuklappenethik, sondern wir sollen auch diese Texte lesen, studieren, lehren. Und das möchte ich auf der Zielgerade meines Vortrags nun so kurz wie möglich tun. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch sein, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Ein Kurzprofil. Worauf sollte eine junge Christin achten, wenn sie verheiratet ist? Wozu sollten ältere Frauen in den Gemeinden die Jüngeren denn ermutigen? Und was ist das Motiv? Paulus sagt, damit der Traditionalismus auch gewahrt werde, damit die Männer sich auch weiterhin darauf ausruhen können. Was sagt er am Ende von Vers 5? Damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Verstehen Sie? Es geht um die Ehre Gottes. Und das Wort, was hier verlästert steht im Griechischen, ist das Wort für Blasphemie. Es geht um Gottes Plan, es geht um Gottes Schöpfungsordnung. Und wer diese Schöpfungsordnung missachtet, der beleidigt Gott und der verdunkelt das Zeugnis der Christen gegenüber der Welt. Und die Welt kann dann nicht mehr sehen, dass Christen anders leben. Und darum sagt Paulus, wenn ihr so leben wollt, wie diese Verse sagen, dann geschieht es um Gottes Willen, um seiner Ehre Willen. Es geschieht um der Klarheit des Zeugnisses gegenüber der Welt Willen. Und es geschieht um eures eigenen Lebens und eures eigenen Segens Willen, dass euer Leben seinem Plan folgt. Und deshalb sollen die jüngeren Frauen von den älteren Frauen Folgendes lernen. Und das, was sie hier lernen sollen, kann man so zusammenfassen. Die jüngere Frau ist der Mittelpunkt ihres Hauses. Das ist kein grundsätzliches Verbot außerhäuslicher Berufsarbeit. Aber ich denke, so viel wird auch klar, dass alle außerhäusliche Berufsarbeit sich daran messen lassen muss, wie weit sie sich mit dieser Hauptaufgabe der Frau und Mutter verbinden und vereinbaren lassen. Und dann folgt ein Curriculum, wenn man so will, ein kleiner Lehrplan, was die älteren Frauen nun den jüngeren Ehefrauen und Müttern ans Herz legen sollen. Und da wird etwas ganz klar, was über allem steht, Menschen gehen vor Sachen. Menschen gehen vor Sachen. Ihre Männer lieben. Also Liebe kann offensichtlich gelernt und gelehrt werden. Die Älteren sollen die jüngeren Damen lehren, was es heißt, ihre Männer zu lieben. Der Zeitgeist sagt, ja, das Gefühl kommt und geht und wenn der Honeymoon vorbei ist, dann kann man sich eben nicht wehren, dann sucht man sich den Nächsten. Und hier sollen die jungen Frauen lernen, was es heißt Liebe. Das ist auch Dienst für den anderen, selbst wenn die Gefühle schwanken. Letztlich begründet im Gehorsam gegenüber Gottes Gebot, ihre Männer lieben. Dazu gehört bedingungslose Hingabe. Das gilt ja nach Epheser 5 für den Mann genauso. Sogar noch radikaler, der Mann muss sogar bereit sein, nach Epheser 5 sein Leben für seine Frau zu opfern. Und solche Liebe zu ihren Männern sollen die Frauen geistlich lernen. Das hat nichts mit Krampf zu tun. Sie sollen lernen, wie man in Alltagssituationen dem Mann dienen und ihm helfen kann. Und Petrus wird in 1. Petrus 3 sogar noch schreiben, dass das sogar für die Frauen gegenüber ihren ungläubigen Männern gilt. Und so in diesem Lernen des Dienstes der Liebe wird auch das Gefühl der Liebe immer wieder neu entfacht werden und wachsen. Wie anders lehrt es der Zeitgeist. Er sagt, denk an deine Interessen, denk an deine Selbstverwirklichung. Und wenn du an der Seite deines Mannes keine Chance mehr siehst für ein glücklicheres Leben, dann kannst du ihn auch verlassen notfalls. Und wenn dir die Ehe nicht mehr sinnvoll erscheint, dann löse dich eben daraus. Es ist auch für die Kinder übrigens besser als wenn du unglücklich in deiner Ehe bleibst. Und es ist eine interessante Beobachtung, wie viele Ehen heute gerade von Frauen aufgelöst werden. Wie viele Scheidungen heute von Frauen betrieben werden, das ist signifikant, das ist auffällig. Ihre Männer lieben. Und dann die zweite Beschreibung des Curriculums, ihre Kinder lieben. Haben Sie gemerkt, die erste Verantwortung gilt für die nächsten Menschen und die Reihenfolge ist interessant. Ich sage das natürlich als Ehemann, also der Ehemann kommt noch vor den Kindern. Das ist sicherlich wichtig, weil eine gesunde Ehe die Grundlage für alle Kindererziehung ist. Oder zumindest für eine optimale Kindererziehung ist eine gesunde Ehe eine ganz hilfreiche Voraussetzung. Und John MacArthur hat immer betont, dass sozusagen der wichtigste Punkt der Erziehung für seine Kinder und der Geborgenheit für seine Kinder darin besteht, dass er und seine Frau in einer innigen, liebevollen Verbindung miteinander leben. Und dann die Ehe natürlich geht vor, weil die Ehe die lebenslange Aufgabe ist. Die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus, die Kinder bauen irgendwann ihr eigenes Leben, ihre eigenen Ehen auf, wenn Gott das schenkt. In der Ehe bleiben wir ein Leben lang beieinander. Tja, und dann kommen gleich die Kinder. Ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Und Liebe gibt, was der andere braucht. Das Evangelium, gute Erziehung, Ermutigung, ganz viel Geborgenheit. Auch benimm, weil das durchaus manchmal helfen kann. Fürsorge, das alles erfordert Zeit. Der Mann soll dabei mithelfen, der Mann soll seine ganz speziellen Aufgaben in diesem Erziehungsteam wahrnehmen, aber die alltägliche Begleitung und das alltägliche Tragen ist die Aufgabe der Frau. Und so zu leben erfordert ganzen Einsatz und erfordert einen klaren Kopf. Und das ist das dritte Kriterium in diesem Curriculum, sie soll besonnen sein, sagt Paulus. Besonnen sein, sie soll kein Dummchen sein. Also von wegen, dass jemand, der gelegentlich am Herd steht, immer gleich ein Heimchen sein muss, ist absolut nicht zwingend. Sie soll rationale Kompetenz haben, heißt das. Sie soll verstehen. Sie soll verstehen, was Gottes Schöpfungsordnung ist. Sie soll verstehen, was ein Haus braucht. Haus in diesem umfassenden Sinne des Lebensfeldes. Sie muss verstehen, was ihr die Ideologie des Zeitgeistes unterjubeln will. Sie muss verstehen, warum die Medien gerade ihre Existenzform so massiv bekämpfen und warum eine frühere Familienministerin sich erdreistet hat zu behaupten, wenn die Frauen, die Hausfrauen zu Hause säßen, sie würden ja sowieso, ich zitiere jetzt frei, den ganzen Tag vorm Fernseher hocken und Chips essen. Und es ist ein Unding, dass eine solche Ministerin ohne Rücktrittsforderung einfach im Amt bleiben konnte, nachdem sie das gesagt hatte, nachdem sie eine Vielzahl aufopferungsvoll dienender Frauen wirklich aufs Schlimmste beleidigt hatte. Besonnen sein. Dann das nächste, keusch sein. Keusch meint vor allem die Treue gegenüber ihrem Mann. Paulus nennt als Beispiel für die Treue das Gebiet der Sexualität. Als ein Beispiel, keusch sein. Auf Kreta, wo Titus diesen Brief empfing, gab es eine Zügellosigkeit zwischen den Geschlechtern. Und das Meinungsbild, wie heute bei uns, betrachtete sexuelle Verfehlungen eher als Kavaliersdelikte. Und Paulus sagt, bei euch soll es anders sein. Auch dadurch werdet ihr der nichtchristlichen Umwelt ein Beispiel geben. Ihr sollt euch ganz füreinander aufheben. Und ihr sollt euch darum einander vollkommen vertrauen können. Besonnen, keusch, tja, und dann das nächste, häuslich. Da steht wirklich häuslich. Und in der Parallelstelle, wo etwas noch speziell über die Witwen, die wieder heiraten, gesagt wird, 1. Timotheus 5,14, heißt es sogar wörtlich, den Haushalt führen. Ich frage Sie, wer bereitet junge Mädchen heute darauf vor? Der Gegendruck der Gesellschaft ist natürlich besonders stark. Ich habe das Zitat von Frau von der Leyen eben gebracht. Ja, und es wird ständig der Eindruck erweckt, Arbeit zu Hause sei minderwertig und provoziere eine gefährliche finanzielle Abhängigkeit vom Mann. Und dann der zusätzliche Schub durch die Wiedervereinigung und die in der alten DDR ganz anders durch kommunistisches Gedankengut festgezurrten Strukturen. Es ist so wichtig. Gut, ich weiß natürlich auch, dass manche Familien einfach mit dem Geld, das der Vater unter diesen Umständen verdienen kann, nicht auskommen. Aber das ist schon mal ein anderes Motiv. Ob jemand sagt, ja, ich helfe mit, weil wir einfach es brauchen zurzeit. Als wenn jemand sagt, nee, ich muss aber genauso voll berufstätig sein, weil ich das für meine Selbstverwirklichung brauche. Und dann kann man immer auch mal fragen, worauf kann ich möglicherweise verzichten? Die Mutter zu Hause ist für Kinder auf Dauer bestimmt wichtiger als eine weitere Urlaubsreise oder noch ein weiteres Auto. Wörtlich schreibt Paulus hier, eine gute Hausfrau sein. Und das heißt nicht nur putzen, kochen, einkaufen, sondern das umfasst eine große, verantwortungsvolle Gestaltungsaufgabe. Das Haus meint ja im biblischen Sinne nicht nur das Äußere, sondern es umschreibt den gesamten Lebensstil. Einer der besten Texte, den Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat aus dem Nazi-Gefängnis, war die Traupredigt für seinen Freund Eberhard Bethge. Und dort hat er in Auslegung von Epheser 5 beschrieben, was für eine großartige Aufgabe für die Frau das bedeutet, im Rahmen ihrer Familie dem Mann ein Haus zu bauen, eine Welt in der Welt. Wenn Sie diesen Text von Bonhoeffer mal zu lesen bekommen, empfehle ich das sehr, die Traupredigt aus der Zelle für seinen Freund Eberhard Bethge. Die großartige Gestaltungsaufgabe, die Frau für das Haus hat, das sie für die Ihren baut. Und so kann sie ihren Mann unterstützen und dadurch dessen Wirkungsmöglichkeiten in der Welt vergrößern. Sie kann die nächste Generation prägen, indem sie sich viel Zeit nimmt für ihre Kinder. Wer bereitet etwa die Mädchen darauf vor, später selbst einmal in diesen Generationenvertrag einzusteigen? Welche Vorbilder geben wir unseren Kindern dafür, wie Ehe und Familie gestaltet wird? Die Frau kann in ihrem Haus so viel Hilfe für Bedürftige leisten. Sie kann ehrenamtliche Dienste wahrnehmen in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft, weil sie diese Gestaltungsfreiheit vom Hause her hat. Die jüngere Frau ist der Hausmittelpunkt und hat ihr Haus als Mittelpunkt. Und Haus steht für Freiheit. Haus steht für Gestaltung. Sie kann andere Frauen zum Beten einladen. Sie kann Krankenbesuche machen. Sie kann Einsame trösten. Sie kann Artikel schreiben. Sie kann ermutigende Telefonate führen. In Freiheit ein Haus führen. Und je besser ausgebildet, umso leichter kann eine Frau dieses nutzen. Und deshalb gibt es überhaupt keinen Widerspruch zwischen Titus 2 und einer etwa akademischen Ausbildung. Wenn jemand die Begabung dazu hat, soll er studieren oder eine andere Ausbildung machen. Das würde ich immer empfehlen. Es weitet den Horizont, es schult das Urteilsvermögen. Man lernt sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Man kann anderen umso besser raten. Junge Mädchen sollten, wenn sie das können, eine gute Ausbildung machen. Das steht überhaupt nicht in Spannung zu Titus 2, ganz im Gegenteil. Paulus macht deutlich, es ist die große Aufgabe, gerade der älteren Frauen, dass sie den Jüngeren helfen, diese Berufung zu erkennen. Dass sie ihnen helfen, diese Chancen zu sehen. Und darum kann der Rat der erfahrenen Frauen hier eine große Hilfe sein. Auch in Krisenzeiten, wenn die jungen Mütter erschöpft sind, frustriert, wenn sie sich nicht richtig gewürdigt fühlen, manchmal auch von ihren Männern, Dann kann es eine solche Hilfe sein, eine ältere Christin anzurufen, ihr das Herz auszuschütten und von ihr neu getröstet und bestärkt zu werden in dieser Aufgabe. Und ich denke, manchmal scheint der Beruf für Frauen so attraktiv wegen der vermeintlichen Anerkennung, die sie dort bekommen würden. Und da sind besonders wir Ehemänner und auch die Kinder gefragt, dass wir unseren Ehefrauen und Müttern deutlich machen, wie großartig das ist, was sie leisten in ihrem Dienst. Dann gütig, das ist das Wesen, die Art, mit der die Frau wirken soll, mit Geduld, mit Freundlichkeit und schließlich sich dem Ehemann unterordnen. Ausführlich hat Paulus das in Epheser 5 beschrieben. Voraussetzung ist natürlich, dass der Ehemann eine liebevolle Führungsverantwortung wahrnimmt, dass er seine Frau beschützt, dass er alles tut, um seine Frau stark zu machen. Und dann wird es seiner Frau umso leichter sein, sich ihm freiwillig unterzuordnen, ihrerseits die Führung des Mannes zu stärken, ihm als mündige Beraterin zur Seite zu stehen und ihn nach innen und nach außen mit Überzeugung und Einsatz zu unterstützen. Und deshalb ist es so wichtig, und das sage ich allen, die das noch vor sich haben, dass eine Christin einen solchen Mann heiratet, nehmt das bitte mit als ein wichtiges Kriterium, heiratet einen solchen Mann, dem ihr so weit vertrauen könnt und den ihr so sehr achten könnt, dass ihr euch ihm gern unterordnen würdet. Das ist ein gutes Testkriterium für den Mann, den ihr möglicherweise einmal dessen würdig, dass er euch heiraten darf. Kannst du dir vorstellen, dich ihm unterzuordnen? Zum Schluss, Spurgeon hat über seine Frau Susanna geschrieben. Sie ist überzeugt von ihrem Mann, seiner ganzen Person, seinem Charakter, seiner Zuneigung. Die Liebe ihres Herzens gehört ihm und ihm allein. Er ist für sie wie eine eigene Welt, wie ein großer Schatz. Noch mit ihrem letzten Atemzug würde sie seinen Namen verteidigen. Er kann sich absolut darauf verlassen, dass sie anderen gegenüber nur Gutes von ihm sagt. Seine strahlende Dankbarkeit betrachtet sie als ihren größten Lohn. Sogar in der Art, wie sie sich kleidet, denkt sie an ihn, um ihm zu gefallen und ihm keine Schande zu machen. Seine Projekte sind auch ihre. Sie ist überzeugt von seinem Einsatz. Sie tut alles, um ihn zu unterstützen. Eine solche Frau als wirklicher Gefährte und Kamerad gestaltet die Ehe als ein Modell für unser Verhältnis zu Gott. Sie lebt eine Einheit, wie wir sie auch mit unserem Herrn haben sollten. Soweit Spurgeon. Es ist die Aufgabe der Männer, den Frauen diese Aufgabe leicht zu machen. Und es ist die Aufgabe beider, ihren Kindern Gottes Leitlinien vorzuleben und gründlich zu erklären. Und auch die manchmalige Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu erklären. Auch das gehört dazu. Dass wir unseren Kindern manchmal sagen, Leute, sorry, so wie es jetzt war, war es nicht optimal. Aber wir sind alle Sünder. Väter machen Fehler, Mütter machen Fehler. Wir müssen alle immer wieder um Vergebung bitten. Aber die Tatsache, dass wir das manchmal nicht optimal ausfüllen, liegt an uns und ist nicht die Schuld dieses optimalen Modells, das Gott uns geschenkt hat. Die Schöpfungsordnung ist unbesiegbar. Deine Ordnungen sind besser. Und so möchte ich schließen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir diese Ordnungen verstehen, dass wir sie verinnerlichen, dass wir sie verkündigen und dass wir sie verteidigen. Verstehen, verinnerlichen, verkündigen und verteidigen. Und welcher Tag könnte besser geeignet sein, uns dazu zu ermutigen, als dieser Himmelfahrtstag? Damals waren die Jünger, die Jesus hinterherschauten, auch eine verschwindend kleine Truppe. Um sie herum eine Gesellschaft, die in eine völlig andere Richtung lief, die den Jüngern zum Teil kritisch gegenüberstand, von der die Gefahr einer Verfolgung sogar drohte. Aber darauf konnten sie bauen, von heute an regiert Jesus. Von heute an haben wir eine Standleitung zum König der Könige. Und darum müssen wir uns vor keinem anderen König mehr beugen. Und darum brauchen wir vor keiner Ideologie mehr zu kuschen. Und darum müssen wir uns in unserem Lebensstil nicht mehr verbiegen. Wir sind freie Leute. Wir sind geborgene Leute. Denn deine Ordnungen sind besser als alles, was uns diese Welt jemals bieten könnte. Wir wollen beten. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns das Leben geschenkt hast und dass du uns mit dem Leben deine Anleitung, deine großartige, vollkommene Konzeption geschenkt und offenbart hast, wie dieses Leben gelingen kann, Herr. Wie wir in diesem Leben dich ehren können. Auch in unserem Zusammenleben als Männer und Frauen, auch darin, wie wir unsere Kinder erziehen und begleiten und in unserem Umfeld für deine Wahrheit eintreten. Herr, wir bitten um Vergebung, dass wir wegen unserer Sündhaftigkeit immer wieder versagen. Herr, dass wir nicht in vollkommener Weise in deinem Konzept leben, aber wir danken dir, dass du treu bist und dass dein Schöpfungsmodell so großartig ist, dass es selbst mit uns fehlerhaften Menschen funktioniert. Wenn du uns leitest durch deinen Heiligen Geist, wenn du uns bewahrst durch deine Vergebung. Herr, und so wollen wir dich bitten für unsere Familien. Wir wollen dich bitten für unsere Gemeinden. Wir wollen dich bitten für die Alleinstehenden, die ohne Familie einen ganz wichtigen Beitrag darin leisten, wie sie ihre Aufgabe wahrnehmen. Herr, lass uns treu sein. Und lass uns dankbar und gehorsam den Weg an deiner Hand gehen, bis zum Ziel. Dir sei alle Ehre. Amen.